ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Eins, zwei,
drei,
vier, fünf, sechs.
Ich kann so nicht schneiden, das geht nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Herzlich willkommen zu Folge 79 von Distanz und Gloria. Ihr findet zwei bestens gelaunte Podcaster, heißt das ja. Stett, wir haben jetzt in der Vita stehen Podcaster. Ist das nicht total bescheuert? Egal. Ihr seht zwei gut gelaunte Menschen vor euch, beziehungsweise hört sie in euch, oder was auch immer, das wird jetzt irgendwie gerade nicht besser. Herr Stett und meine Wenigkeit, wir sind wieder da. Es ist Freitag, 14.09 Uhr. Ich habe mir gerade ein Espresso reingestellt, deswegen werde ich gerade ein bisschen hibbelig. Und ich hoffe, dem Herrn Stett geht es ähnlich gut. Er ist vollständig genesen von seinem Ronny-Besuch, aber das wird er gleich hoffentlich selber erzählen. Herr Stett, wie geht's dir?
Mir geht's deutlich besser. Sehr viel besser. Also man hört ja auch, dass ich wieder normal sprechen kann. Es war letzte Woche schon eher anders. Und ich bin genesen, allerdings sind Rückstände da und ich habe gehört, das ist normal. Also ich habe, also das ist so, dass es nicht alles sofort weggeht und ich habe so ein bisschen noch so einen Husten, der irgendwie präsent ist und das ist auch so ein, der kommt halt meistens dann, wenn irgendwie die Schleimhäute reizbar sind, mit Klimaanlage zum Beispiel.
Ja, das wird auch noch eine Weile bleiben.
Genau, und da muss man aber vorsichtig sein, weil man muss nicht jedem dieser Huster stattgeben. Man kann auch kurz ein bisschen warten und dann einen gemeinsamen Huster machen.
Mhm. Ein Sammelhuster.
Weil das ein Sammelhuster, der dann genauso stark ist wie jeder Einzelne davor, aber dafür seltener und nicht stärker. So. Ja, und ansonsten merke ich es noch daran, dass ich noch ein bisschen, ja, ich bin schnell kaputt. Also etwas schneller als normal, aber das wird jeden Tag besser.
Dann gehe diesen Weg weiter.
Ja, was sehr erfreulich ist, ist, dass ich pünktlich Montag zur Probe gehen konnte.
Ausgezeichnet.
Ich habe zwei Sachen verpasst. Eine Probe letzte Woche natürlich, aber gut, das passiert halt, wenn man krank ist. Und dann leider auch einen Auftritt, wo ich bei einer Hochzeit hätte singen sollen. Aber die ist direkt hier nebenan auch noch bei uns. Also wirklich 10 Minuten zu Fuß wäre das gewesen, es wäre so toll gewesen, aber wenn man krank ist, ist man krank, ne? Es gab ein riesiges Buffet. Ein ganz tolles Buffet.
Da hat ja keiner was in eine Tupperdose gepackt und vorbeigebracht.
Leider nein.
Schweinerei, das gibt's ja gar nicht.
Ja. Ja. Aber es war scheinbar trotzdem ein tolles Fest und das ist okay. Wahrscheinlich, weil ich nicht da war.
Nein,
sonst wäre alles alle gewesen.
Das sicherlich nicht. Aber nein, sie hätten im Zweifelsfall ein bisschen mehr Essen holen müssen, nicht wahr?
Wahrscheinlich.
Nun, Herr Stett, habe ich gerade in dem Moment, wo ich anfing, dich anzusprechen, vergessen, was ich sagen wollte. Es ist aber auch egal.
Das ist kein Problem. Dann können wir gerne noch zu einer anderen Thematik kommen. Vielleicht fällt es dir wieder ein zwischendurch.
Ja, vielleicht.
Ich habe einen Brief vom Luftfahrtbundesamt erhalten.
Da steht drin, wir müssen unsere Podcast-Bemühungen einstellen, weil sie sich daran gestört haben.
Ja, also hier steht drin, theoretische Prüfung zum Erwerb der Lizenz für Piloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen gemäß Teil FCL.410.AB im, was? I.V.M, was auch immer das heißt, Teil FCL 515B ATPLA Theorie der EU-Verordnung Nummer 1178211.
Nummer 11?
Ich wusste gar nicht, dass ich an dieser Prüfung, an so einer komplizierten Prüfung teilgenommen habe. Hier, Doppelpunkt, Ihre Prüfungssitzung vom 20.06. bis zum 22.06.2022. Sehr geehrter Herr Sattler, wir freuen uns, Ihnen folgendes Ergebnis mitteilen zu können. Sie haben alle Prüfungsabschnitte erfolgreich abgelegt.
Ausgezeichnet.
Und so weiter.
Applaus.
Und was besonders wichtig ist, Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Das steht hier wirklich.
Das macht dann die Lufthansa wahrscheinlich, ne? Die gehen ja. Ich dachte ja schon, aber wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, also aus unserer Sicht, dass Sie alle Prüfungen nicht bestanden haben.
Also auch, ich habe mich aber aufklären lassen, dass das in jedem Bescheid von deutschen Behörden drin steht.
Ja, muss. Muss.
Ja. Egal,
sehr schön.
Sozusagen. Das heißt, ist halt ein Bescheid.
Und du hast dich jetzt qualifiziert, von Essen weiter nach Rostock zu ziehen. Sehe ich das richtig?
So ist es. Es ist genau das der Fall. Also ich habe jetzt meine Theoriereife, gilt jetzt bis zum 24. Juni 2025. Mal sehen, ob das reicht. Ja, wird sich zeigen.
Ja, wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber in dem
jedenfalls, es ist ein großer Stein, jetzt eine große Last abgefallen damit.
Das glaube ich dir sehr und du siehst auch direkt 5 Jahre jünger aus. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass du dich rasiert hast. Ich weiß es nicht.
Ich habe mich rasiert.
Ja.
Im Gesicht natürlich.
Es ist aber spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe 2 Zuhörerinnen-Fragen.
Du hast 2 Zuhörerinnen-Fragen.
Genau, die nämlich wissen wollen, A, wenn man sich die Augen lasern lässt, ob man dann sozusagen bei der Lufthansa als geheilt gilt, also ob man dann auch Pilot oder Pilotin werden kann dann?
Ja. Also das kommt auf den Einzelfall an. Immer wenn irgendwas vom Standard abweicht, gibt es da extra Untersuchungen.
Mhm.
Und das heißt, damit habe ich mich noch nicht befasst, aber ich kenne Leute, die so im Cockpit sitzen,
also
mit gelaserten Augen.
Das reicht,
Du darfst nicht verschweigen, dass du was hattest und dass deine Augen auch gelasert sind. Das darf man nicht verschweigen. Und deshalb wird es dann extra Untersuchungen geben, dass wirklich nachgewiesen wird, dass du die volle Sehstärke hast oder halt genug, um im Cockpit zu sitzen.
Mhm.
Aber ich kenne Leute, bei denen das so ist.
Ah ja. Also, haben wir das schon mal geklärt? Das ist gut. Und tut mir leid, ich muss immer mal, wenn du das siehst, ihr seht es ja zum Glück nicht, aber ihr hört es möglicherweise, ich muss immer mal an meinen Zahn. Ich war nämlich gerade vietnamesisch essen und mir hängt die Ente noch im Zahn. Und das triggert mich anders. Aber egal, das soll euch nicht weiter beschäftigen und dich auch nicht. Zweite Frage, Herr Stett, gibt es eine Mindestgröße für PilotInnen?
Formal nicht. Weil das quasi, also formal gesehen gibt es die nicht, weil die gab es mal, weil es diskriminierend ist. Aber es über die medizinische Tauglichkeit gibt es Mindestgrößen und die sind, soweit ich weiß, 1,65 Meter bis 1,98 Meter.
Das heißt, wenn du unter 1,65 bist, wirst du pauschal als nicht tauglich erklärt.
Ja, so ist mein aktueller Stand.
Das klingt also, ja viel weniger diskriminierend.
Ja, naja. Also als medizinisch nicht tauglich. Ich weiß jetzt tatsächlich, ob das wirklich 1,65 die Untergröße ist, aber das ist das, was ich in Erinnerung habe. Ja,
ja, es hilft schon, wenn du wenn du sozusagen über die Schalter und Hebel hinweg gucken kannst nach draußen.
Das andererseits ist tatsächlich der einzige Grund, ja.
Dafür gibt es ja Sitzkissen heutzutage.
Genau.
Wie im Kino.
Also das gibt tatsächlich auch welche. Eine meiner Kurskolleginnen, die ist gerade so von der Körpergröße her, dass es gerade gepasst hat. Und die ist in Amerika tatsächlich mit Sitzkissen geflogen.
Wirklich?
Weil, ja,
herrlich,
sie sonst nicht an die Pedale gekommen ist.
Ein tolles Bild.
Ja. Spannend. Also weil das Sitzkissen auch nach vorne einverlegt, nicht nur nach oben, sondern auch ein Stück nach vorne.
Ja, gut.
Ja. Haben wir also das, es ist interessant.
Haben wir das also auch geklärt?
Nein. Ich hoffe, dass die Person, die das gefragt hat, nicht unterhalb dieser Größe ist und jetzt sauer ist, weil sie Pilotin werden wollte.
Das werde ich alsbald herausfinden.
Ja, also in dem Fall auch da gibt es bestimmt Regelungen, die man treffen kann. Heutzutage ist das sehr viel einfacher als noch vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Aber ansonsten einfach direkt mal an mich weiterleiten dann. Ja.
Werde ich tun, werde ich weiterleiten. Tatsächlich ist diese Woche sind noch 1, 2 Dinge passiert, denn an dieser Stelle erlaube ich mir auch in deinem Namen mal einen Glückwunsch auszusprechen, denn der Sohn einer treuen Hörerin, die auch vor allem deswegen auf unseren Podcast gekommen ist, weil wir ehemalige Thomaner sind, hat seine Aufnahmeprüfung beim Thomaner Chor schon in der 3. Klasse bestanden und soll jetzt schon als Drittklässler Teil des Chors werden nächstes Jahr. Da mal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, das wird eine ganz hervorragende Zeit werden.
Auf jeden Fall, bleibet uns treu. Das war das. Was, irgendwas, irgendwie, ich bin heute wahnsinnig ungeplant, es tut mir leid. Ach ja, richtig. Ich habe mich neulich gefragt, gibt es eigentlich, und das könnte jetzt, das könnte genial werden, es könnte aber auch nicht genial werden, mir ist ein Name für einen Wein eingefallen. Und ich weiß nicht, ob es diesen Namen schon gibt. Wenn den jemand schon mal gehört hat, dann gerne mal schreiben. Ansonsten würde ich gegen entsprechende Entlohnung natürlich, bei Erfolg, ist ganz klar, den Namen zur Nutzung freigeben. Weißt du, ob es einen Wein gibt, der Winzling heißt?
Winzling?
Ja.
Oh, ist mir noch nicht untergekommen. Klingt aber nach etwas, was es schon seit Jahren geben müsste.
Ja, finde ich nämlich auch. So, ja. Also das finde ich, ich wäre doch mal ein guter Name für einen Wein. Und das müssten dann auch, weißt du, das müssen dann so kleine Flaschen sein, so Piccolo-Flaschengröße.
Das gibt es aber unter, also Name für Wein ist ja viel zu deuten. Ist das jetzt quasi der, eine Markenname für eine bestimmte Rebsorte oder eine bestimmte Cuvée oder willst du tatsächlich eine Rebsorte so nennen? Sowas wie Nebbiolo oder
Grauburgunder. Es ist mehr so als Markenname tatsächlich gedacht, denke ich. Also,
okay, dass man so, sozusagen irgendwie im Schloss Wackerbart einen bestimmten Verschnitt Winzling nennt.
Nee, dass man einfach eine Weinmarke Winzling nennt und unter, ja, dieser, genau, unter dieser Marke segeln dann verschiedene Burgunder, Pinot Noir, so, weißt du, wie ich meine, ne? Pinot Grigio.
Ich verstehe, das heißt, dass man sozusagen, so wie es auch Bacchus eine Sorte ist, quasi gleichzeitig eine Rebsorte und gleichzeitig ein Haus, wo Weine verkauft werden, dass dann sozusagen deine bestimmte Marke, die es meinetwegen im Hause von Sektkellerei Freiburg Unstrut geben könnte, quasi die Marke Winzling.
Naja, genau. Also im Prinzip wie Rotkäppchen. Ja. Ne? Also, jetzt, also wir, dann, werden, wir werden nicht von Rotkäppchen gesponsert. Ich trinke den Bums eh nicht, weil er schmeckt mir nicht. Das war das jetzt eigentlich negatives Marketing dann? Also negative Werbung? Ich weiß es nicht. Also im Prinzip ist firmiert unter dem Markennamen Rotkäppchen und du kannst da Sekt trocken, Champagner, Wein, alle möglichen Grütze kannst du da kaufen. Und so ungefähr würde ich die Marke Winzling nennen und dann darunter Wein verkaufen.
Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ach. Aber diese Idee ist ab sofort Distanz und Gloria eigen und darf nicht benutzt werden ohne die Zustimmung der Eigentümer.
Ah ja, Herr Stett. Gut, ich sehe, wir gehen da nochmal ins Detail. Du hast ja jetzt riesige Ländereien. Vielleicht finden wir da noch einen halben Hang, wo man Trauben anbauen kann. Ne? Vielleicht findest du noch einen Hang zum Alkohol.
Wir kaufen natürlich selbstverständlich schon fertig gekelterten Wein und kleben unser Etikett drauf. So habe ich das verstanden.
Ja, oder so. Oder wir kaufen einfach den Traubensaft und lassen den umkommen.
Ja, gut, dann müssen wir aber unpasteurisierten Traubensaft kaufen. Das ist sonst schwierig.
Damit kennt sich ja bestimmt deine Frau auch ein bisschen aus. Die können wir ja
genau, man kann das. Ich muss dich allerdings aufklären, man kann einmal pasteurisierten Saft nicht wieder unpasteurisiert machen.
Ach, papalapap. Wie ich das hasse, wenn uns sowas wie Naturgesetze in die Quere kommen.
Ah, sowas Ärgerliches. Genauso wie gekochte Nudeln wieder ungekocht zu machen, ist auch schwierig.
Trocknen. Ja. Jeder, der mal eine Nudel im Topf vergessen hat und sie nicht mit rausgekriegt hat und die lag da ein, zwei Tage, weiß, dass das geht. Einmal gekochte Nudeln wieder hart zu machen.
Apropos hart werden. Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Aber jetzt kommt der Moment, wo ich das Geräusch machen werde, was du erraten musst.
Das geheimnisvolle Geräusch.
Wohl bemerkt, Herr Polos hat das nicht geschnitten, er hat es gerade wirklich gemacht. Ja.
So, jetzt geht bei mir statt das Licht aus. Und jetzt
okay, also es kann. Ich fange jetzt mal an und hoffe, dass es nicht zu laut wird.
Oha.
Damit geht's los.
Es klingt, als würde Herr Stett wieder irgendwas schnurpsen.
Das ist schon mal gut.
Mampfst du wieder was?
Mhm.
Also es war am Anfang so ein Knistern. Dann war es so ein Knuspern beim Essen. Also, so wie ich dich kenne, ist es wahrscheinlich irgendwas Süßes.
Korrekt.
Und vom Geräusch her, da es am Anfang knusperte und dann nicht mehr, also es war kein stabiles Schmatz, 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 sondern es war ein Schmatz und dann wurde es leiser. Das heißt, also mein Tipp wäre jetzt irgendwie Schokolinsen, um mal keine Marke zu nennen. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist.
Es ist nicht korrekt.
Es ist nicht
korrekt. Ich nehme nochmal eins in den Mund.
Jawohl.
Das war's schon, man hört es nicht.
Da habe ich jetzt wenig gehört, ja. Da kam jetzt wenig an. Ja, Gummibärchen vielleicht dann.
Mhm. Exakt.
Exakt? Was denn für welche? Versteht?
Es sind Haribo Goldbären, die gibt's in der DB-Lounge.
Nicht nur da, glaube ich. Ist kein Exklusivverkauf. Aber
dort nehme ich die jedes Mal mit, auch wenn ich gerade gar keine möchte, damit ich für solche Situationen wie jetzt...
Aber interessante Frage, Herr Stett, welchen Grad von Bekanntheit fändest du gut? Also, weil ich komme gerade drauf, weil ich neulich in einem anderen Podcast, da ging es irgendwie darum, dass eine, die da gesprochen hat, die saß gerade im Zug und zufällig lag gerade das DB Mobil Magazin in der Deutschen Bahn rum und da war ihr Konterfei drauf. Deswegen die Frage, bis zu welchem Grad der Bekanntheit fändest du es okay? Wenn du
ich finde es okay, dass wenn ich hier bei unserem Podcast von Haribo Goldbeeren spreche, ich anderthalb Stunden später eine E-Mail von Haribo bekomme. Dieser Bekanntheitsgrad würde mir gefallen. Gut. Mit einem Sponsoring-Angebot.
Dann müssen wir aber, fürchte ich, an der Größe dieses Podcasts noch schrauben, was wiederum euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit ins Boot holt. Denn nur wenn ihr uns weiterempfehlt, ja, ach und so weiter und so fort, ihr kennt das ja, ne, einfach empfehlt es eurem Hamster und der soll es 5 weiteren Hamstern empfehlen und dann gehen wir uns hier die Klickzahlen exorbitant, ne, wie sagt man, exponential durch die Decke. Ja, also aber ohne Spaß, wie würdest du dich noch wohlfühlen, so in der Bekanntheit? Fändest du so zum Beispiel okay, auf der Straße angesprochen zu werden? Hättest du ein Problem damit, wenn du beim Candlelight-Dinner sitzt, da die Paparazzi aus dem Busch dich fotografieren?
Ja, das wäre mir zu viel.
Okay.
Also Bekanntheitsgrad im Sinne von auf der Straße angesprochen zu werden, sagen wir mal, einmal im Monat. Nicht öfter. Ja, also so ist schon, dass Leute einen auch erkennen könnten, also aber es muss nicht unbedingt sein. Ich denke, so der Bekanntheitsgrad eines Thomas-Kantors ist der, das habe ich mir schon manchmal überlegt, der für mich nicht, mehr muss es nicht sein. Also es erkennt dich nicht jeder sofort und die dich erkennen, haben einen gewissen, die sprechen dich nicht jedes Mal an, weil es ein gewisser Kreis ist an Personen. Aber die schätzen dich oder beziehungsweise wissen sehr wohl, was du bist und was du machst. Und du bist immer mal da und da zu sehen, wirst auch mal da und da zu deiner Meinung gefragt. Und die wird auch gerne gehört. Und ich denke, das ist der Bekanntheitsgrad, den ich mir vorstellen kann. Du bist nicht jeden Tag überall zu sehen und nicht in jeder Presse, aber du bist auch mal in der Zeitung oder mal im Radio oder auch mal auf einem Plakat, aber nicht... So, dass man jetzt, du kannst einkaufen gehen, auf Deutsch gesagt.
Ja, das ist, finde ich sowieso...
Es gibt vielleicht eine Person, die dich erkennt und sagt, ey, guck mal, dort ist der Thomas Kantor und aber nichts weiter unternimmt.
Ja. Ja, das ist tatsächlich was ich sehr unterschreiben kann. Also so, einkaufen gehen, finde ich, ist immer ein ganz guter Gradmesser dafür. Wenn du einkaufen gehen kannst und ich finde, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du viele Leute kennst oder ob dich fremde Leute erkennen. Ich finde es zum Beispiel eigentlich immer ganz cool, dass man durch die Stadt gehen kann und eigentlich trifft man immer irgendjemanden, den man kennt, weil durch das, was ich halt mache und auch durch das, was du ja jahrelang gemacht hast und nach wie vor machst, sind so Bekanntschaften einfach sehr weit gefächert. Also man kennt einfach so in jeder Ecke irgendwelche Leute, mit denen man schon mal Musik gemacht hat, mit denen man schon mal Fußball gespielt hat, mit denen man irgendwie anderweitig zu tun hatte.
Gummibärchen gegessen,
zusammen in der Deutschen Bahn gesessen, was auch immer. Sich ein 9-Euro-Ticket geteilt, sodass für jeden ein 4,5-Euro-Ticket bei rauskam, was weiß ich. Ja, all sowas. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, wenn es dann so überhand nimmt, dass man dann auch so Viertelstunden einplanen muss, um dort noch fett Autogramme zu geben. Das fände ich auch irgendwie nervig, glaube ich. Also darauf hätte ich so überhaupt keinen Bock. Sicherlich die Annehmlichkeiten, die dann damit einhergehen, die würde man vielleicht mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Andererseits, dann hättest du wahrscheinlich wirklich den Vorteil, dass sobald du hier einmal im falschen Moment unbedacht das Wort Haribo fallen lässt, dass die dir dann sofort eine E-Mail schicken. Da könntest du recht haben.
Also positiv gesehen natürlich, dass sie mir dann quasi eine Kiste schicken und sich bedanken dafür, dass ich das gesagt habe.
Aber statt das beste Beispiel dafür, dass wir da noch ganz weit weg sind, ist ja, wie oft wir hier Werbung für Ferrero und Kinder gemacht haben. Und bisher hat es dort noch keine Sau interessiert.
Die könnten mir doch einfach mal ein Paket schicken. Oder dir.
Oh, ich hatte einen in der Klasse, der kam aus Bonn. Und in Bonn steht ja bekanntermaßen die Fabrik von Hans Riegel Bonn, wofür ja Haribo steht. Und der hat gerne im Fabrikverkauf die Ausschussware für, keine Ahnung, das hat irgendwie dann 1 Euro gekostet oder so. Und der hat dann halt 5 Kilo Gummibärchen mitgebracht in so übelsten Eimern. Huiuiui, das war schon schön. Weil das ist ja dann, also was bei denen dann als nicht mehr rausgebbar zählt, ist ja trotzdem essbar und alles. Das ist dann halt ein bisschen unförmig oder was weiß ich, was da dann das Problem ist. Und die haben das halt eimerweise aus der Fabrik verkauft. Das war schon cool, wenn der
das ist echt cool,
mit neuen Dingen kam am Wochenende. Ja. Herr Stett, 3 Dinge. Los geht's. 3 Dinge, die du gerne bei Regen machst. Aus gegebenem Anlass, denn es sieht gerade, wir haben uns irgendwie heute zum Aufnehmen den einzigen Regentag der Woche rausgesucht und es ist auch arschkalt.
Es ist wirklich kalt, ja. Was ich gerne bei Regen mache, eigentlich wahrscheinlich drin sein. Also frei haben, im besten Fall irgendwie. Naja, wenn man arbeitet, ist auch okay. Auf jeden Fall irgendwie drinnen produktiv was machen oder drinnen sitzen und Couch, Tasse Tee, Chips und ein guter Film und meine Familie.
Was ist ein guter Film?
Das hängt ab von der Stimmung. Also in der Regel irgendwelche lustigen Filme.
Ja.
In so einer Situation, wo man nicht viel machen muss, das Gehirn quasi abschalten kann.
Ja. Möglichst wenig also, Denkleistung.
Genau, das ist der eine Punkt. Das hängt da wirklich von der Stimmung ab. Manchmal mag ich es auch gerade an solchen Tagen den ganzen Tag drin zu sein, weil man ja draußen nichts machen kann. Oder es nicht schön ist, was draußen zu machen. Und dann produktiv zu sein, also was für die Uni zu machen oder zu arbeiten, halt was im Homeoffice auf Deutsch gesagt zu machen. Und was ich auch, wenn es warm draußen ist, gerne mache, ist tatsächlich einfach nackt draußen rumlaufen im Hof.
Im Regen.
Genau, wenn es draußen schön warm ist. Wenn es natürlich kalt ist, dann finde ich es nicht geil. Aber was ich tatsächlich auch manchmal gerne mache im Regen, ist gut angezogen spazieren gehen. Gut angezogen.
Also du meinst, also es, so, nicht, du meinst es nicht in Anzug und Melone, sondern regentauglich.
Richtig. Wobei, du bringst mich da auch auf eine Idee, es gibt auch Situationen, wo man nicht mit dem Regen gerechnet hat und es einfach alles total geil ist, man irgendwo im Anzug ist und plötzlich schifft es wie aus Eimern, aber es passt richtig gut in die Situation. Also weißt du, worauf ich hinaus möchte? Absolut. Irgendwie nach einem Konzert, nach irgendeinem richtig geilen Konzert, es schifft wie bekloppt. Absolut. Man muss aber los und dann ist man pritschnass im Anzug.
Es gibt sowieso so Momente, da macht es einfach total Spaß, Dinge zu tun, die man in den eigentlichen Klamotten, die man gerade anhat, nie tun würde. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Schneeballschlacht in Sapporo, war das, glaube ich, oder Osaka, in Japan, was gar nicht mal so klug war, weil wir mussten da noch eine Weile mit den Anzügen durch die Gegend, aber da war wirklich 1,50 hoch Schnee oder so, Neuschnee, und das hat natürlich extrem gebockt, da sich die Schneebälle um die Ohren zu hauen. Und das andere ist, ich hatte vor ein paar Jahren mit einem guten Freund von uns beiden, mit Josias, liebe Grüße an der Stelle, der hört, glaube ich, auch den Podcast, hatte ich ein Fotoshooting, wo ich im Anzug in Zwenkauer See gegangen bin. Und auch das hat irgendwie was. Ich weiß nicht, also das ist so, das hat so ein bisschen was so, hey, das macht man nicht im Anzug. Also weißt du, was ich meine?
Das
ist irgendwie auch witzig, das macht irgendwie Spaß. Es sind auch schöne Bilder geworden, wie ich finde.
Ja, absolut. Die verwendest du ja an verschiedenen Stellen und finde ich absolut passend. Auf deinem Bachelor-Abschlusskonzert hattest du sie ja auch verwendet.
Zum Beispiel, ja. Das ist richtig. Ja, ja. Herr Stett, wie sieht es denn um deine Sommerplanung aus? Bist du denn, weil ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, dass ich meinen Urlaub eigentlich durchgeplant habe. Ich weiß jetzt, was ich tue. Ich weiß auch, dass ich das Podcast-Zeug mitnehmen muss.
Bist lange unterwegs sozusagen?
Nee, lange nicht. Aber auf jeden Fall immer so, dass wir uns was einfallen lassen müssen, wie wir aufnehmen.
Okay, verstehe, ja. Also wenn das mal nicht wird, dann ist es halt so. Aber es ist toll, dass du das versuchst einzurichten. Also mein Urlaub ist zu Hause. Er hat sich auch etwas verkürzt gestern.
Durch den Brief?
Weil ich, nein, nicht durch den Brief tatsächlich. Das war schon vorher so geplant. Aber ich habe gestern mit meinem Betreuer von der Uni gesprochen für meinen Beleg, den ich jetzt, meinen zweiten Beleg.
War das nicht dieses Unwort?
Ja, das Unwort. Das Unwort. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ja lange dafür jetzt nichts gemacht habe, weil einfach sehr vieles zusammengekommen ist mit unserem kleinen Kind, mit der Weiterführung der Pilotenausbildung, mit dem Tod von Johannes, damit einhergehend mit den ganzen Aufgaben, die im Kollegium Thomanum zu machen waren, dass ich das schlicht und ergreifend niederpriorisiert habe. Und er hatte das zum Glück irgendwie auch so in seiner eigenen Prioritätenwahl gehabt, dass er jetzt sehr froh war, dass ich mich bei ihm gemeldet habe und weitermachen möchte. Und es ist aber nun so, dass wir jetzt Ziele haben, die Termine haben, also wo es auch das Material benutzt wird am Ende, was ich jetzt irgendwie herausfinden soll. Und damit hat sich jetzt mein Urlaub um eine Woche verkürzt, weil ich eigentlich jetzt noch nach der Woche jetzt, wo ich jetzt in Leipzig unterwegs bin und singe, eigentlich noch 2 Wochen Urlaub machen wollte, aber ich habe es verkürzt auf eine Woche, weil eigentlich wollte er quasi, dass ich direkt wieder einsteige. Ich habe aber gesagt, ich brauche erstmal noch eine Woche Urlaub, bevor ich jetzt quasi wieder Vollgas gebe. Und ja, es ist aber schön, dass er das auch so sieht und mich da motivieren möchte, was sehr gut klappt.
So gehört sich das.
Hat einen sehr guten Weg, das zu machen.
Ausgezeichnet. Ja.
Also ich habe Urlaubsplanung im Sinne von zu Hause und es gibt genug auf dem Hof zu tun.
Sehr fein.
Also und bei dir?
Ich für meinen Teil werde eine Woche auf Sardinien sein und mich da wie eine Sardinie am Strand räkeln. Und dann werde ich noch eine Woche an die Ostsee fahren, wie ich es gerne mache, jedes Jahr zu meinen Eltern hoch. Genau, das wird im Wesentlichen meine Urlaubsplanung.
Mit deinen Eltern?
Naja, mit meiner Freundin, aber im Prinzip bei meinen Eltern, also die werden auch oben sein. Ja.
Ach schön. Und Sardinien, was der Hörer wissen möchte, mit wem?
mit der Familie von meiner Freundin tatsächlich und ihr natürlich, ganz klar.
Das ist erfreulich, dass ihr auch das einrichtet, ja. Und was der Hörer auch noch wissen will, mit wem fliegt ihr?
Also sie fahren, die sind schon eher da. Ich komme, stoße dann später dazu, weil, Achtung, aus dem Leben eines Taugenichts. Ich hatte gedacht, ja gut, also 15. Opernpremiere, 16. zweite Vorstellung, 17. letztes Amakord-Konzert, am 18. mache ich sofort die Fliege und bin direkt da auch mit unterwegs. Saß dann neulich in der Planungsbesprechung mit meinen Kollegen und es ging darum, ein guter Bekannter von uns wollte zu einem Sommerfest einladen und hat gefragt, wann wir können. Irgendwann sagte er, na lass uns das doch am 19. oder 20. Juli machen, wo ich gesagt habe, nee Freunde, da bin ich schon weg, da habe ich schon Urlaub gebucht. Und ich hatte tatsächlich schon Urlaub gebucht. Und da sagten die, ja, mach keinen Scheiß, wir haben am 21. noch Konzert. Ja, wie? Ja, am 21. noch Konzert. Dann habe ich in den Kalender geguckt. Siehe da, am 21. singt Amakord das letzte Saisonkonzert in Arnstadt beim MDR Musiksommer. Ja, alles Gute. Da durfte ich nochmal komplett umplanen. Und jetzt fliege ich am 22. erst. Also, aber die Familie von ihr und sie, die sind schon eher da. Und ich stoße dann dazu.
Ach du Scheiße, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich meine, am Ende gut, dass du es irgendwie retten konntest. War es teuer.
Naja, sagen wir mal, es war jetzt nicht kostenlos, aber die Flüge zum Beispiel konnte ich umbuchen und das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich fliege mit Lufthansa von Leipzig nach München und dann mit Air Dolomiti von München nach Olbia. Kennst du den Flughafen da in Olbia?
Nein, ich war dort nicht, nee.
Aber du kennst ihn auch nicht, also du weißt nicht, was,
nein, nein.
Was das für einer ist. Mm-mm. Okay.
Nee.
Also hätte er sein können, du kannst mir jetzt sagen, das ist eine Kategorie, bloß nicht anlanden, weil gefährlich, Flughafen oder so.
Also ich habe gehört, dass das eine Kategorie, bloß nicht anlanden, weil gefährlich oder so Flughafen ist.
Ich mag deine beruhigende Art. Und Rückzug ist, glaube ich, dieselbe Verbindung. Also es ist auch über München oder Frankfurt mit da Air Dolomiti und dann nach Leipzig mit Lufthansa. Das ging kostenlos, das umzubuchen. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war unkompliziert. Schwieriger wurde es bei den Hotels.
Hm.
Aber auch das ließ sich lösen.
Das ist erfreulich, sehr erfreulich.
Italien ist ja für mich sowieso immer so ein Land, wo ich wahnsinnig gerne bin, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich es an sich schon sehr schön finde und einfach dort sehr gerne bin. Zum Zweiten, weil ich die Menschen dort sehr schätze. Und zum Dritten, ich wollte eigentlich nur zwei nennen, aber jetzt nenne ich drei, es ist halt auch die Sprache, die sich dann auch immer weiter verfestigt bei mir im Kopf. Das hilft schon auch. Ja, nee, so ungefähr sieht mein Sommer aus.
Das ist doch sehr, sehr schön. Also das heißt, du bist jetzt noch gut gebucht bis zum 21.
Genau, 21. ist das letzte Konzert und am 22. fliege ich.
Okay, und du wirst wahrscheinlich auch zu der Feier gehen.
Zu der Feier?
Am 10. oder 20. Ach
so. Naja, wenn sie dort stattfindet. Das war ja eigentlich, wir haben ja eigentlich bloß lose gesucht danach sozusagen, was in Frage käme überhaupt.
Warum müsst ihr das auslosen?
Nee, wir haben lose gesucht.
Ja, sage ich ja.
Naja, wir haben aber keine Lose gefunden.
Ihr habt keine gefunden? Nee. Okay, das heißt, ihr habt dann, ja.
Bist du so der Typ, ich spiele kein Lotto, weil ich gewinne sowieso nicht, oder bist du der Typ, ich spiele Lotto, weil wenn ich nicht spiele, kann ich auch nicht gewinnen?
Ich spiele kein Lotto, weil ich es mir nicht leisten kann, aber grundsätzlich bin ich der Typ, ich spiele, weil wenn ich nicht spiele, kann ich nicht gewinnen.
Okay. Das ist, was der Hörer wirklich wissen will und die Hörerin.
Aber Lotto spiele ich nicht, weil ich mir das nicht leisten kann. Das ist einfach, das kostet zu viel.
Das ist richtig. Wenn man mal gegenrechnet, wenn man 20 Jahre Lotto spielt, jede Woche, ne, für 20 Euro ja, oder so, dann hast du zwar vielleicht mal ein bisschen was Größeres gewonnen, aber dafür halt auch was ein bisschen Größeres eingesetzt.
Ja klar, ich meine, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen, was man gewinnt. Ja.
Du bist doch gut in Mathe. Komm, wir kalkulieren das mal kurz durch. Wenn du von 20 Euro ausgehst für einen Spielschein, ich weiß jetzt nicht, ob das realistisch ist, aber ich glaube, irgendwie sowas um die Ecke war es immer.
Ich weiß nicht, wie viel die kosten.
20 mal, wie viel? 52 Wochen als Jahr? Stett, du musst rechnen. Du weißt, ich bin Mathe-Grundkurs. Du musst rechnen.
Knapp 1.000 Euro.
Knapp 1.000 Euro. Siehst du, wenn man das hochrechnet auf 20 Jahre, hast du 20.000 Euro ausgegeben. Da musst du schon gut gewinnen, damit sich das wirklich lohnt am Ende.
Ja, und wenn man aber ich glaube, die sind billiger, die kosten nichts. Die kosten 10 oder 15 Euro. Also.
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es immer ein bisschen was. Ist
ja
wurscht.
Ja.
Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe heuer
Du hast gar nicht viel über Musik gesprochen.
Soll ich noch viel über Musik sprechen? Was willst du denn wissen, Stett? Dann stell mir doch mal eine Frage zur Musik heute.
Was mich schon Ewigkeiten beschäftigt ist, muss denn ein Künstler auch was essen?
Ja, viel und reichlich.
Aber tatsächlich jetzt die ernsthafte Frage, lieber davor oder nach dem Konzert? Puh. Also lieber Hunger haben im Konzert oder lieber nicht vollgefressen sein?
Nee, lieber vollgefressen sein vorm Konzert. Also
ja,
tatsächlich so der ideale Zeitraum, um reichlich zu essen vorm Konzert, sind so 4 Stunden bei mir, 3 bis 4 Stunden. Dann hat das noch Zeit,
davor,
ein bisschen anverdaut zu werden, und dann hast du eigentlich eine ganz gute Grundlage, wenn du dann singen musst. Kurz vorher gerne nochmal irgendwie so ein Brötchen oder so ein Snack, sowas Snackiges, aber ich hasse das, mit leerem Magen ins Konzert zu gehen, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht komplett leistungsfähig. Also mit Hunger kann ich nur schwer arbeiten auf der Bühne.
Echt, ja?
Ja, ich esse dann auch hinterher eigentlich.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ich esse hinterher dann auch eigentlich nicht nochmal was, wenn ich vorher ordentlich gegessen habe.
Aber also bist du schon mal mit Hunger auf die Bühne gegangen? Also passiert das manchmal, weil es halt organisatorisch nicht anders geht?
Naja, ich versuche es schon so zu machen, dass ich jetzt nicht mit komplett leerem Magen auf die Bühne gehe, weil es ist auch einfach...
Okay.
Das sehe ich dann auch ein bisschen als unprofessionell, weil dann nimmst du ja in Kauf, dass du im Konzert abklappst. Und das kannst du eigentlich nicht machen.
Aber wie findest du denn, also ich schätze den Moment quasi nach dem Konzert essen zu gehen mit Leuten, das schätze ich enorm. Machst du das auch? Oder du trinkst dann meistens nur was?
Ja, ne? ich trinke dann meistens was, weil ich erstens so spät oft nicht mehr essen kann oder also nicht mehr essen will, weil ich dann einfach ewig wach liege noch, weil wann es dann noch mit Verdauen zu tun hat. Und dann habe ich halt auch für mich rausgefunden, das ist, was so das Gewichthalten angeht, einfach der größte Posten in dem Beruf, den ich mache. Dadurch, dass das Essen dann so unregelmäßig und so spät ist, bekommt mir das einfach nicht gut. Und das sind so zwei Hauptfaktoren, warum ich dann zwar mitgehe, aber oftmals irgendwie noch Wasser trinke oder irgendwas.
Ja, ist ja völlig in Ordnung. Also das ist überhaupt eine Sache, was ja viele, also was nicht jeder Künstler hinbekommt, dass da auch gut auf die Ernährung zu achten, weil es eben sehr, sehr unregelmäßig ist und dann oft auch spät.
Ja.
Aber das heißt, du musst das regelrecht, also du planst das sozusagen in deiner Planung mit ein, wann du isst, oder? Ja,
also solo auf jeden Fall. Und beim Akkord versuchen wir da schon auch ein Auge drauf zu haben. Das war, also dass es zumindest ein Catering gibt vorher, dass wir jetzt nicht mit leerem Magen auf die Bühne gehen.
Ja. Also dann so irgendwas im Umkleideraum, so Snacks, Milky Way.
Es darf dann schon auch ein bisschen mehr sein.
Ja. Nee, okay. Nee, das ist ja wirklich, glaube ich, ist ein Punkt, über den denken wenig Leute nach. Aber ich habe das auch schon festgestellt, wenn ich tatsächlich mal mit singe in verschiedenen Projekten, dass ich dann unregelmäßig esse, viel zu spät teilweise, weil ich einfach vergesse, es mit einzuplanen, weil ich das ja nicht gewohnt bin.
Also,
und das schlägt dann durchaus auch aufs Gemüt irgendwann.
Was es natürlich schon gibt, ist, dass du auf die Bühne gehst und du hast keinen Hunger, aber im Laufe des Singens dann halt Hunger kriegst.
Ja, klar.
Das ist aber scheiße, weil dann kannst du nichts machen dagegen. Also, wenn ich solo singe, es ist mir neulich wieder passiert in einem Konzert, wenn ich solo singe und während des Singens, beziehungsweise wenn du dann sitzt, also du singst ja meistens nicht die ganze Zeit, wenn du dann Hunger kriegst, das ist halt gemein, weil dann hast du oft einfach nicht die Kraft, die du gerne bräuchtest oder hättest, um das halt alles so zu singen, wie du es gerne willst. Das verlangt einem dann viel ab.
Stell dir mal vor, jemand kriegt, so ein Marathonläufer kriegt nach Stunde 1 plötzlich übelst den Knast.
Ja.
Das ist schlecht, ja.
Das ist ja auch irgendwie so ein weit verbreiteter Aberglaube, dass Marathonläufer sich am Tag des Laufens da so richtig noch das Wasser wegtrinken und dort sich den Bauch vollschlagen. Das ist aber übelster Schwachsinn. Die essen am Abend vorher. Nee,
die trinken zwischendurch.
Genau, die essen am Abend vorher und trinken auch richtig, um einfach alle Speicher voll zu machen. Und dann gibt es am Tag selber gar nicht so viel. Da gibt es halt mal irgendwie 7 Reiswaffeln oder so und ein bisschen Wasser nur. Und halt ein bisschen Zucker. Aber dass die sich dann am Tag selber da die Portion Pasta reinschaufeln, das ist eigentlich nicht der Fall, soweit ich weiß.
Und ja, zumal man das ja dann auch mit rumschleppt.
Ja, das macht
dann... Also es ist tatsächlich auch so, dass ich mir das in der Fliegerei dann auch angewöhnen muss, das Essen gut einzuplanen. Es war eigentlich immer was dabei zu haben. Das ist, was wir auch lernen, dass man immer was dabei hat für den Hunger, weil von Hunger auch Konzentration abhängt.
Aber wie ist denn das eigentlich bei euch? Kriegt ihr das gestellt? Also wie funktioniert denn das? Habt ihr eine Kantine oder?
Nein, also wenn du Pilot bist, dann ist ja, es gibt Kantinen an den Standorten, klar. Aber du bist ja vor allem eigentlich den ganzen Tag am Flieger. Und das heißt, du musst im Flugzeug essen meistens. Und das ist auch meistens dann während des Fluges, wenn im Cruise Flight. Und da gibt es verschiedene Optionen. Entweder hast du halt selber was mit.
Aber auch,
also, oder du lässt dir halt was geben, was übrig geblieben ist aus der Kabine, oder du bestellst wirklich was.
Aber du kannst auch Essen bestellen. Auch wenn du nur Kurzstrecke fliegst, das einen ganzen Tag, also wenn du dann den ganzen Tag irgendwie München-Leipzig fliegst, dann gibt es da trotzdem im Flieger Essen.
Genau, das ist da hast du dann halt deine 10 Minuten locker, die kriegst du.
Dazu eine Frage, das habe ich mich neulich gefragt. Wenn der Flug nur eine Dreiviertelstunde geht, macht ihr doch bestimmt dann auch mehrere Flüge am Tag, oder?
Ja, bis zu 5 oder 6 Stück.
Ach so, auch wirklich. Aber musst du dann, also kannst du das am Stück machen oder musst du dann Pausen machen zwischendurch?
Die Pausen sind natürlich mit eingeplant, aber sie fallen recht kurz aus.
Okay.
Also es ist schon so, dass man dann eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist. Also du kommst an, hast eine Stunde Zeit, fliegst wieder ab und in der Stunde hast du natürlich auch zu tun.
Verstehe.
Den nächsten Flug vorzubereiten und so weiter. Gut. Also es ist schon ein hartes Pensum, Kurzstreckenflug. Also glaub muss man schon ich. Sagen.
So. Herr Stiert, ich würde es noch, weil ich letzte Woche einfach vergessen habe, es on air zu sagen, würde ich diese Woche einfach mal mit 2 Empfehlungen rauskommen. Davon ist die eine etwas brotig und die andere aber tatsächlich sehr zu empfehlen. Und gerade da sie von mir kommt, der ich ja da eigentlich nicht so der Fan bin, die brotige Empfehlung ist, ich würde euch ganz dringend empfehlen, über den Sommer mal alte Distanz und Gloria Folgen aufzuhören, falls ihr sie noch nicht alle gehört habt. Ist ja ganz klar, dass ihr da natürlich im besten Bilde seid, was es geben kann. Und des Weiteren würde ich euch dringend empfehlen, ich bin nämlich neulich über ein Getränk gestolpert, was ich vorher noch nicht kannte, was ich aber ausnehmend lecker fand. Das ist ein Rosato Tonic. Rosato, das ist so eine Art, wie beschreibt man das? Es ist Aperol, aber nicht so kräftig. Also es ist so und dann das mit Tonic Water und mit Eis, das ist äußerst lecker. Und man schmeckt den Alkohol da drin nicht.
Das ist gefährlich.
Das ist sehr gefährlich, aber es ist halt relativ leicht. Es hat nicht so viele Umdrehungen und es ballert dich nicht so weg und es macht dich nicht so schwer. Ich fand das sehr lecker. Kann man mal ausprobieren. Würde ich euch empfehlen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich mal Alkohol empfehlen würde bei uns hier im Podcast, aber in dem Falle muss ich da mal eine Ausnahme machen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch anderen schmeckt.
Danke für diese Empfehlung. Ich habe auch noch eine, die eigennützig ist. nicht nur, aber es wird nächste Woche am 10. und am 11. ein riesiges Konzertprojekt stattfinden, also riesig für uns, für das Collegium Thomanum, und zwar auch für die anderen Chöre, die mit teilnehmen. Es ist also eine Zusammenarbeit aus mehreren Leipziger Chören unter der Leitung von Ludwig Böhme. Es ist sein letztes großes Leipziger Projekt. Danach wird er ja zum Winsbacher Knabenchor als Chorleiter gehen. Und dieses Chorprojekt betrifft das Oratorium Joram von Ben Haim, also ein jüdisches Oratorium. Und es wird am 10., am Sonntag, im Gewandhaus aufgeführt werden und am 11., am Montag, in der Händelhalle in Halle an der Saale.
Dazu eine Frage, damit der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin sich auch was darunter vorstellen kann. Kannst du kurz was zum Stil sagen? Ist es modern? Ist das barock? Also, dass man sich vorstellen kann, wie ungefähr das wird.
So, es ist Richtung klassische Musik eher. Aber es ist nicht klassische Musik. Es ist deutlich, sagen wir mal, es ist anders. Es ist halt ein jüdisches Oratorium und mehr kann ich dazu tatsächlich selber nicht sagen, weil ich als Chormitglied nicht mitsinge. Also ich kenne das Stück nicht sehr gut.
Aber ist es melodiös?
Es ist melodiös. Das es ist nicht atonal oder Sofia Gubaidulina, wobei auch das toll ist, ja, was wir am Sonntag machen. Das wird man nicht hören, weil, also ihr werdet es nicht mehr hören vorher, den Podcast, ja. Aber es wird toll gewesen sein.
Davon gehen wir aus. Gut, dann haben wir doch eigentlich alles. War doch eine recht bunte Folge heute und so geplant. Wir haben keinen wir haben keinen Folgentitel. Haha. Wollen wir die Folge einfach?
Ja, sag mal.
Ich habe eine Idee für einen Folgentitel. Der ist ein bisschen zweideutig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder zieht.
Ich habe nämlich auch eine zweideutige Geschichte, die man auch mit dem Folgentitel verbinden könnte. Die würde ich erst erzählen, damit deiner dann wirkungsvoller ist.
Na dann, her damit.
Folgenden Satz habe ich heute gesagt. Wir wussten nicht, wo wir das Baby hinlegen sollten, weil gerade mal kurz beide Hände frei brauchten. Und dann hab ich gesagt, lass es uns doch in die Gefriertruhe legen.
Oh.
Ja, also aus dem Zusammenhang genommen ist das ein sehr böser Satz, aber es ging natürlich darum, dass es darum ging, die Gefriertruhe gerade zu installieren. Also sie war aus und sie musste installiert werden. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich auch ein Folgentitel. Gefriertruhenbaby, aber das ist dann doch wieder böse und deshalb ist deiner wahrscheinlich besser.
Ja, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, Mindestgröße im Cockpit.
Ja, einverstanden.
Ja. Dann ist von meiner Seite
alles. Nenn es bitte Cockpit-Mindestgröße.
Gut. Dann ist.
Wir haben
alles gesagt und Herr Stett balladiert uns jetzt hier einen vor.
Ja. Ich glaube, das hatten wir schon, aber es ist noch kein Haken dran, deshalb erzähle ich es einfach nochmal. Eine wunderschöne Woche wünsche ich. Die Ballade von der ungenutzten kriminalistischen Kompetenz. Klingelt's da bei dir?
Kann sein. Lese eher.
Okay, es geht los. Die Ballade von der ungenutzten kriminalistischen Kompetenz. Seit jener Mordtat von Korinth, von Schiller einst beklagt, die Kraniche sehr nützlich sind für die Banditenjagd. Man fragt sich nun schon jahrelang, wird man sie engagieren als Helfer beim Verbrecherfang? Man könnte es doch mal probieren. In diesem Sinne.
Ich bitte.
Weiter so.